»Na gut«, sagte er nach einer kurzen Pause, und sein Ausdruck strafte seinen offenbaren Gehorsam Lügen. »Meine Leute werden weiterhin die Energieanzeigen beobachten. Jetzt, da wir ein paar neue Informationen haben, mit denen wir arbeiten können, finden Sie vielleicht mehr über die angenommenen Verbindungen zwischen den einzelnen Standorten der Energiesignaturen heraus.« »Tun Sie das, Daniel«, antwortete Katami, bevor sie ihm ein, wie sie hoffte, ermutigendes Lächeln schenkte. »Wir werden die Drecksarbeit hier übernehmen.« Ein Alarmsignal von der Wissenschaftsstation ließ sie herumwirbeln. Sie sah, dass Klisiewicz von seinem Sessel aufsprang und in das Sichtgerät seiner Konsole blickte. »Captain, die Temperaturen erreichen Abschusslevel! Leiten Sie die Energie von nicht lebensnotwendigen Systemen zu den Schilden um«, befahl Katami. »Feuerleitlösungen auf die Ziele berechnen, Photon-Torpedos feuerbereit halten!« Der letzte Angriff war so heftig und mit solcher Geschwindigkeit erfolgt, dass sie nur den Schwanz einziehen und das Schiff in Sicherheit hatte bringen können. Katami schwor sich, dass so etwas diesmal nicht passieren würde. Nicht, solange sie in der Gefahrenzone auf dem Planeten dort unten noch Leute hatte, für die sie verantwortlich war. Sie würde niemanden zurücklassen. Nicht jetzt. Und überhaupt nie wieder. »Puh, ich denke, wir sitzen in der Klemme.« Die Temperatur in der Kontrollkammer hatte beinahe die Standardbedingungen des Schiffes erreicht. Xiong hatte sein Parka schon lange ausgezogen, Schweiß rann ihm vom Gesicht, während er und Al-Khaled fieberhaft arbeiteten. Der Lieutenant scannte mit seinem Tricorder die Umgebung, während er gleichzeitig die Einstellungen des Geräts änderte. »Das Energielevel steigt«, meldete er einen Moment später. Es war einfach gewesen, die mysteriöse Energiequelle, die sich tief unter ihnen befand, nach ihrer Aktivierung zu entdecken. Obwohl der Tricorder überall in der altertümlichen Ruine immer wieder aufflackernde Energie hatte messen können, war es zu Xiongs Enttäuschung an keiner der Konsolen in dieser Kammer zu einer Reaktion gekommen. Als Al-Khaleds Kommunikator piepte, drehte er sich um und sah, wie der Ingenieur ihn mit einer knappen Handbewegung öffnete. »Al-Khaled hier?«
»Hier ist Commander Serun«,
erklang die Stimme des ersten Offiziers der Lovell. Sie hatte die Übersicht des Basislagers vor sich auf dem Schirm.
»Die Energieanzeigen der Waffen werden jetzt angezeigt, Lieutenant. Ich möchte, dass Sie das Lager räumen und sich schnellstens hochbeamen.«
Al-Khaled hatte den Commander bereits über Xiongs Entdeckung der Energiequellen tief unter ihrem Standort informiert. Serun hatte ihnen trotz seiner Bedenken über die Entwicklung der Dinge erlaubt, zu bleiben, aber jetzt war Xiong klar, dass seine Gnadenfrist abgelaufen war.
»Wir müssen bleiben«, protestierte er trotzdem und wies mit beiden Armen auf die nach wie vor toten Konsolen. »Unsere Waffen sind in Position, und das hier könnte unsere einzige Chance sein, diese Anlage in Aktion zu sehen.«
Weniger als 30 Meter entfernt, in einem Tunnel, der genau wie die Kammer mit mathematischer Präzision aus dem Felsen geschnitten worden war, arbeiteten ein paar Leute aus Al-Khaleds Ingenieurteam. Zusätzlich zu den Kraftfeldgeneratoren stellten sie jetzt Schildemitter auf. Sie hofften, mit den Generatoren ein Dämpfungsfeld aufbauen zu können, das eine etwaige Kommunikation zwischen dieser Kammer und anderen Orten auf dem Planeten verhindern würde. Xiong nahm an, früher oder später würden sie das testen müssen, doch trotz des nagenden Angstgefühls in seiner Magengegend, das ihn bei der Erinnerung an den letzten Angriff beschlich, wusste er, dieser Moment war so gut wie jeder andere.
»Ich bin nicht bereit, diese Kraftfelder am lebenden Objekt zu testen, Lieutenant«, erwiderte Serun kurz angebunden. »Und wir haben keine Ahnung, ob dieses Dämpfungsfeld überhaupt funktioniert.«
Xiong hatte den andorianischen Offizier erst einmal getroffen, und zwar während eines Flugs von Vanguard nach Arylan. Dieses eine Treffen war allerdings ausreichend gewesen, um ihm klarzumachen, dass sie es nicht gewohnt war, dass ihre Befehle in Frage gestellt wurden.
»Kommen Sie an die Oberfläche und machen Sie sich bereit zum Beamen. Ich wünsche, dass jeder die Stollen sofort verlässt.«
Xiong war versucht, das auszudiskutieren, aber Al-Khaled war schneller.
»Verstanden, Commander. Wir verlassen die Stollen umgehend.«
Er schloss den Kommunikator und steckte ihn zurück in die Gürteltasche. Dann sah er resigniert zu Xiong hinüber.
»Du hast den Boss gehört, Ming. Los, holen wir die anderen.«
Welchen Unmut Xiong darüber auch immer verspürt haben mochte, er verschwand, als sein Tricorder Alarm gab. Er sah auf das winzige Display, seine Augen weiteten sich und sein Puls schlug schneller.
»Ich habe hier was Neues«, sagte er. »Die Annäherungssensoren registrieren 3 unbekannte Lebensformen. Vor einer Minute waren sie noch nicht da.« »Der Transporter?«
Xiong schüttelte den Kopf.
»Keine Transportersignatur. Sie waren von einer Sekunde auf die andere da. 2 sind an der Oberfläche. Sie nähern sich dem Basislager.«
Der Ingenieur zog eine Grimasse.
»Wo ist die dritte?«
fragte er und griff mit der rechten zu dem Typ-2-Phaser an seiner Hüfte.
»57 Meter unter unserer Position«,
antwortete Xiong und biss die Zähne angesichts der verwirrenden Trikorder-Anzeigen zusammen. »Das ergibt doch keinen Sinn. Nach diesen Anzeigen hier sollte dort solider Fels sein.« »Oder eben etwas, das so aussehen soll wie solider Fels«, meinte Al-Khaled und drehte sich um, um aus der Kammer zu laufen. »Na los, komm schon!« Xiong folgte seinem Kameraden, der jetzt mit langen Schritten den unterirdischen Gang entlang lief. In einer Ecke kauerten zwei Mitglieder seines technischen Teams, eine denobulanische Frau und ein menschlicher Mann, neben einem sperrigen Stück Ausrüstung. Xiong erkannte, dass es sich um die Hauptkomponente eines tragbaren Kraftfelds handelte. Eine Seite des Geräts war geöffnet und gab den Blick auf das Innere der Apparatur frei. Die Denobulanerin, dem Namensschild auf der rechten Brustseite ihres roten Arbeitsoveralls zufolge hieß sie Grex, sah auf, als sie Al-Khaleds Schritte hörte.
»Sind die Kraftfelder startbereit?«
rief er. Grex nickte. »Wir wissen Bescheid«, sagte sie und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf ihre Arbeit. »Wir haben die Biosignaturen ebenfalls geortet. Wir brauchen noch 30 Sekunden«, fügte der andere Techniker hinzu. Sein Namensschild wies ihn als Ensign O'Halloran aus. Wie zur Antwort begann der Korridor in diesem Moment unter ihren Füßen zu beben. Ein monotones Dröhnen war zu hören. Die Vibration ging durch die Wände, die Ausrüstung und sogar den Trikorder hindurch, den Xiong in der linken Hand hielt.
»Das ist nicht gut«, meinte Al-Khaled.
Einige Schritte waren im Korridor hinter ihnen zu hören und Xiong sah Lieutenant Jessica Diamond, den Waffenoffizier der Lovell, auf sie zulaufen. Sie wurde von einigen Mitgliedern ihres Sicherheitsteams begleitet und hielt ein Phasergewehr im Anschlag. Sie trug noch immer ihren offenen Parker und Xiong bemerkte, dass ihr schulterlanges braunes Haar schweißnass war.
»Zeit, hier abzuhauen, Leute!«
rief Diamond. Anders als ihre beiden Untergebenen schien sie vom Lauf nicht außer Atem zu sein, obwohl sie, wie Xiong wusste, die rund 100 Meter vom Eingang bis hierher gerannt sein musste. Xiong starrte wieder auf seinen Trikorder und spürte, wie sein Herz aufgeregt zu schlagen begann.
»Zu spät, Lieutenant! Ich habe hier eine Lebensform, keiner von unseren Leuten! Und sie kommt hierher!«
Wieder schien die Erde zu beben, und diesmal war es so heftig, dass beinahe jeder von ihnen von den Füßen gerissen wurde. Es dauerte mehrere Sekunden, und in einem Anfall von Panik sah Xiong nach oben und suchte nach Anzeichen, dass ihnen gleich die Decke auf den Kopf fallen würde. Seine Stimme übertönte sogar den Lärm.
»Was zur Hölle ist das bloß?«
Katami hatte gerade noch Zeit, die Armlehnen ihres Kommandosessels zu umklammern. Schon im nächsten Moment traf ein Energiestoß die vorderen Schilde der Endeavor und breitete sich vom Einschlag über die Schutzschilde bis hin zur Schiffshülle aus. Katami fühlte, wie die Kraft des Angriffs durch das Schiff flutete und das Deck unter ihnen vibrieren ließ. Das Schiff neigte sich zur Seite und warf sie beinahe von ihrem Stuhl. Das Licht flackerte, der Alarm heulte über die Brücke. Um sie herum hielten sich die Besatzungsmitglieder an Geländern oder ihren Arbeitsstationen fest. Nur Mok hatte nicht mehr rechtzeitig nach etwas greifen können und seine untersetzte Gestalt flog von seinem Stuhl auf das Deck vor dem Turbolift. Katami konnte das Stöhnen des Ingenieurs sogar trotz der Alarmsirenen hören.
»Mok!«
schrie sie und wirbelte auf ihrem Sessel zu ihm herum.
»Sind Sie in Ordnung?«
Lieutenant Nilakanta brachte die Endeavor wieder in eine lotrechte Position. Mok richtete sich mühsam auf.
»Ich bin okay.«
Er kam taumelnd auf die Füße und stolperte wieder zu seiner Station.
»Schadensbericht!«
forderte Katami und ignorierte den dumpfen Schmerz in ihren Rippen, mit denen sie gegen ihre Armlehne geprallt war.
»Schilde halten bei 73%, antwortete Mok nach einem Moment. »Alle Systeme bereit!«
Katami nickte und schwang ihren Stuhl wieder nach rechts zur Wissenschaftsstation.
»Ensign, wird die Lovell auch angegriffen?«
Klisiewicz schüttelte den Kopf.
»Nein, Captain, sie ist offenbar außer Reichweite.« »Dann soll sie dort bleiben«, ordnete Katami an. »Wie steht's mit dem Energielevel dieser Waffen?«
fragte sie, während sich der junge Mann wieder seiner Station zuwandte.
»Sie laden sich wieder auf«, antwortete Klisiewicz einen Moment später. »Erwarte nächsten Angriff in 15. Jetzt! Steuerung, verschaffen Sie uns ein wenig Platz zu manövrieren«, befahl Katami. »Haben wir unser Ziel im Visier?«
Lieutenant McCormack, die neben dem Arcturianer saß, bestätigte.
»Von unserer Position aus können wir 3 der Ziele treffen, Captain«, sagte sie. »Für die anderen müssten wir unseren Standort im Orbit ändern.«
»Eins nach dem anderen«, ermahnte sich Katami. Ihr erster Feuerbefehl wurde von Klisiewicz unterbrochen, der eine weitere Attacke ankündigte. Wieder wurde die Endeavor getroffen. Die Schilde hielten die größte Wucht des Angriffs ab. Doch das Schiff wurde abermals schwer erschüttert. Die Hülle würde nicht mehr lange durchhalten. Erneuter Alarm heulte auf und das Licht flackerte wieder, bevor es endgültig verlosch. Es dauerte einige Sekunden, bis sich das Notlicht aktivierte.
»Örtliche Energieüberladungen, Captain«,
meldete Mock von seiner Station. »Der Maschinenraum leitet die Hauptenergie jetzt zur Brücke. Schilder halten bei 58%, aber wir sind wirklich angeschlagen. Noch ein Treffer könnte für die Generatoren zu viel sein.«
Katam ignorierte den Schadensbericht und lehnte sich nach vorn. »Feuern Sie auf die anvisierten Ziele«, befahl sie. »Volle Kraft!«
Einmal mehr flackerte das Licht, als sich die Waffenstation die nötige Energie aus allen Systemen zog, die sie anzapfen konnte. Katami sah, wie 6 Photon-Torpedos, einer nach dem anderen und jeder von einem wabernden orangefarbenen Ball von ungebändigter Energie umgeben, in Richtung Planetenoberfläche davonschossen.
»Einschläge der Torpedos registriert«,
meldete Klisiewicz ein paar Sekunden später, während er immer noch in das Sichtgerät seines Scanners sah.
2 direkte Treffer, 1 Torpedo ging daneben.«
Ein Augenblick später schüttelte er den Kopf.
»Ich bekomme noch von allen Standorten Energiesignaturen rein.«
»Verdammt«, dachte Katami.
»Steuer, bringen Sie uns näher ran«, sagte sie. »Mock, leiten Sie Energie von den Sekundärsystemen in die Schilde.«